Medieninitiative Mainz-Wiesbaden, Radio Quer e.V.
Quergestreift.
Die Sendung zu Sozialem, Ökologischem und Menschlichem. Eine Sendung von und mit Tina Kienle. Ja, ihr habt richtig gehört. Quergestreift gibt es wieder und somit auch meine Stimme auf dieser Frequenz. Es gibt meiner Meinung nach viel zu viele unterdrückte Nachrichten, zu viele Berichte, die nicht gesendet werden und Meinungen, die in den Mainstream-Medien keinen Fuß fassen. Ich habe mich daher nach einer längeren Pause entschlossen, wieder Radio zu machen. Wie auch in der Vergangenheit werden meine Sendungen lang und anstrengend sein. Sendungen zum Zuhören und Dahinterhören. Ich werde weitestgehend auf Musik verzichten, da ich meine Sendungen einem größeren Publikum im Internet zur Verfügung stellen möchte. Sollte in dieser Sendereihe also Musik zu hören sein, steht sie unter Common License und ist somit GEMA-frei. Das Jingle am Anfang dieser Sendung hat zum Beispiel mein Mann Harald Gewehr komponiert und mit freier Software zusammengeschnitten. Vielen Dank nochmal dafür. Wer meine Sendung also lieber in Ruhe hören möchte, weil er oder sie gerade keine Zeit hat, findet sie im Internet unter freie-radios.net. Ist ganz einfach, im Archiv die Sendereihe Quergestreift anklicken und auf den Stick laden. Oder eben bequem zu Hause am PC anhören.
Ich bin kein Ökonom.
So begann Horst Stobasser, wohl einer der bekanntesten Anarchisten Deutschlands, seinen Vortrag. Horst Stobasser, Autor des Buches Anarchie, Idee, Geschichte und Perspektive, referierte zum Thema Diagnose Kapitalismus, Therapie, Anarchie am Samstag, den 25. Juli 2009 in Mainz, gut einen Monat vor seinem unerwarteten Tod. Horst Stobasser starb am 30. August 2009 in Neustadt an der Weinstraße. Möge die Erde ihm leicht sein. Die Krise. Das ist nicht das, was wir derzeit in der Finanzwelt erleben. Die Krise ist in Wirklichkeit permanent vorhanden. Wieso muss unsere Wirtschaft jedes Jahr wachsen? Weshalb vergeuden wir 2/3 unserer Arbeit und unserer Ressourcen in unnützen Leistungen? Warum müssen immer mehr Menschen bis zum Umfallen arbeiten, während andere nicht arbeiten dürfen? Der praktizierende Anarchist Horst Stobasser zeigte in seinem Vortrag konstruktive Perspektiven auf und erläuterte, wie realistisch andere Arbeits-, Wirtschafts- und Wertemodelle sind. Dies ist der erste Teil seines Vortrags. Den zweiten hört er am Mittwoch, den 28. Oktober, wenn es wieder heißt:
Quergestreift.
Ich bin kein Ökonom. Und ich möchte heute Abend eigentlich den Beweis erbringen, dass man an sowas auch ganz naiv rangehen kann. Oder sollte. Naiv heißt ja nicht blöd. Naiv heißt mit der frechen Unvoreingenommenheit eines Kindes und sagen, warum eigentlich? Ich möchte dazu anfangen, gleich ein bisschen plaudern. Ich mache jetzt eine Klammer auf. Ich plaudere jetzt. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ihr habt. Wie langweilig das heute Abend wird. Ich bin da ganz flexibel. Also ich habe heute Abend keinen Termin mehr. Meint es ganz nett. Essen gehen, klar. Ich mache das immer so, ich halte hier keine Vorträge. Ich mache auch kein Pro-Seminar in Ökonomie. Es wird hoffentlich kurzweilig, aber trotzdem sehr verständlich. Oder deswegen sehr verständlich. Ich werde ein bisschen lesen aus diesem Schinken, den er eben angekündigt hat, Anarchie. Okay. Aber ich wollte jetzt erstmal ein bisschen plaudern über Ökonomie. Da plaudere ich mal aus der Familie. Fange ich mal mit Vati an, mein Vater. Mein Vati lebt nicht mehr. Mein Vater war ein richtiger Sozialdemokrat. Ich denke, einige von euch wissen, was ein Sozialdemokrat ist. Die sterben zwar langsam aus, aber die gibt es noch. Mein Vater war so ein richtiger, alter, echter Sozialdemokrat mit einem Blaumann, mit dreckigen Fingernägeln. Und er war ein Linker, war immer solidarisch, auch als ich Anarchist wurde. Ich bin mit 16 Anarchist geworden, bin ganz, Vati, ich habe was entdeckt, Anarchie, super. Und habe ihm das kurz erklärt, was das ist. Und dann hat mein Vater mir die ernüchterndste und kürzeste Definition von Anarchie gegeben, die ich jemals gehört habe. Er sagte, Anarchie ist Quatsch. Ein Wort, Quatsch. Er sagte das Folgende, also erstens, das mit der Solidarität kannst du dir abschminken, irgendjemand wird dich immer ausnutzen und du wirst als Idealist da scheitern, du musst schon sehen, dass deine Schäfchen das Trockene bringst. Sozialdemokrat. Und zweitens hat er gesagt, klingt alles toll, ist alles sympathisch, aber ohne Chefs wird es nicht gehen. Ich mache es jetzt ganz kurz. Ich komme jetzt zur Wichtigkeit von Ökonomie. Meine Mutter wurde Anarchistin, mein Bruder wurde Anarchist, Vater nie, hat alle meine Bücher gelesen, war stolz. Ich habe, als er starb, gesehen, dass er sehr viel drin rumgemalt hat, er hat das alles wirklich gelesen. Hat er immer gesagt, ja, ja, Papier ist geduldig und labern kannst du gut, aber klappen wird es in der Praxis nie. Als wir dann nach einigen Jahren, Jahrzehnten frustrierender Polittätigkeit, man ging auf jede Demo, man machte alles mit, jede Diskussion, jede Mode, man war immer nur irgendwo dagegen. Und irgendwann haben wir gesagt, warum sind wir eigentlich immer dagegen? Wofür sind wir denn eigentlich? Können wir den Leuten nicht sagen, was wir eigentlich wollen? Und wenn das so ist, kann man das nicht auch einfach vorleben? Oder einfach natürlich nicht, weil wir leben ja immer noch im Kapitalismus, es ist ganz schwer, sowas vorzuleben. Aber wenn, dann müsste man das doch auch anfassen können. Das ist der Ursprung dessen, was du eben erzählt hast. Projekt A ist eine Idee, Mitte der 80er Jahre entstanden. In Neustadt, wo ich lebe, feiern wir dieses Jahr 20. Geburtstag im Oktober oder November. Da dürft ihr auch kommen, da machen wir eine große Podiumsdiskussion und versuchen da auch eine Aufarbeitung zu machen, auch unserer Fehler und Krisen. Das ist also nicht immer super gelaufen, ganz im Gegenteil. Ja, und ich, lange Rede, kurzer Sinn, meine Lebensgefährtin, damals Krankenschwester, lernte in unserem Projekt A, also in einer Schreinerei, in einer selbstverwalteten Schreinerei, Umschulung als Schreinerin, machte ihr Gesellenstück, kriegte ihren Titel, Klammer auf, wobei damals alle Frauen, die Männerberufe hatten, immer eine Note schlechter kriegten bei Industrie- und Handelskammer, das war so, Klammer zu. Und natürlich kamen meine Eltern zu Besuch zum Feiern, wir feierten das. Und jetzt stellt euch vor, mein Vater als alter Handwerker kommt in diese Werkstatt, schaut sich um, ist völlig erstaunt, dass die Werkstatt ordentlich und aufgeräumt ist. Er wurde ganz bleich. Er hat sich unter Anarchisten sowas anderes vorgestellt. Und dann hat er diesen Schrank examiniert. Ganz kritisch. Sind die Winkel in Ordnung? Quietscht er? Sind die Verzapfungen fachmännisch oder fachfreuisch gemacht? Und dann hat er alles für gut befunden und dann war er richtig erschüttert. Positiv. Und dann nahm er mich konspirativ zur Seite und sagte, du hast, haben die hier wirklich keinen Chef? Und habe ich gesagt, nö, das ist halt ein selbstverwaltetes Kollektiv und bla bla bla. Und dann sagte er den bemerkenswerten Satz, dann kann das mit der Anarchie vielleicht doch funktionieren. Was heißt das? Das heißt, dass die allermeisten Menschen, auch wenn ich noch so schöne Bücher schreibe, sich nicht über Theorie, über Argumentationsketten, über Worte, Filme, Internet, Foren, Websites überzeugen lassen, sondern einfach durch das gelebte Beispiel, was ein normaler, simpler Mensch, der sich überhaupt nicht für Politik interessiert, anfassen kann. Das ist die Philosophie, die hinter unseren Projekten steht. In unserem Projekt wird niemand gefragt, bist du Anarchist? Wir haben anarchische Strukturen. Wer da drin leben will und sich wohlfühlt, ist für uns hinreichend Anarchist. Ob der ein Hardcore-Antifa ist oder ob der spirituell unterwegs ist oder an einen lieben Gott glaubt, das spielt für uns keine Rolle. Bei der Frage, willst du herrschaftsfrei leben? Und wir glauben, wenn Anarchie wirklich ein Modell für die Menschheit sein soll und nicht für irgendwelche paar Leute im Ghetto, im linken Ghetto, dann muss es so funktionieren mit dieser Toleranz. Und es kann auch nicht anders funktionieren, weil sonst für die Menschen auch nicht attraktiv wäre, so zu leben. Zweites Beispiel, Ökonomie, Familie, ich bleibe immer in der Familie. Mein ältester Sohn ist 31, der macht gerade seinen Doktor in Volkswirtschaft, ist aber jetzt schon an seinem Beruf eigentlich ziemlich verzweifelt. Weil er eigentlich merkt, dass alles diese Theorien, die er lernt, mit der Realität wenig zu tun haben und auch kein Steuermechanismus überhaupt funktioniert. Wir diskutieren natürlich sehr viel oft miteinander und ich habe noch eine kleine Tochter, eine Nachzüglerin, die ist jetzt gerade 12 geworden und wenn wir diskutieren, setzt sie sich oft dazu. Und wenn wir dann darüber diskutieren und jetzt oute ich mich ein bisschen, ich habe Landwirtschaft studiert, also Agrarökonomie, also auch Ökonomie war auch Teil dieses Studiums, als studierter Landwirt weiß ich natürlich, dass man die Menschheit sehr wohl und relativ einfach ernähren könnte. Und dann fragt meine Tochter ganz naiv, ja, warum macht man das denn dann nicht? Und dann wird es schwierig. Dann versuchen mein Sohn und ich ihr zu erklären, dass das sich nicht lohnt. Dass es im Kapitalismus überhaupt keinen Sinn macht, Menschen, die kein Geld besitzen, zu ernähren, weil das kein Markt ist. Und da sagt meine Tochter, das ist ja bescheuert. Das ist ja total bescheuert. Warum kann man das nicht anders machen? Jetzt versteht ihr vielleicht, was ich meine mit einer naiven Herangehensweise. Wir sind so verkleistert, wir sitzen so vor diesem hohen Thron der Wissenschaftlichkeit und sagen, oh, es wird schon alles, die Fachleute werden das ja alle schon wissen, bla bla bla. Aber wir schaffen es nicht, 3 Schritte zurückzugehen und zum Beispiel zu sagen, wir sitzen auf einem Schuldenberg, von dem wir alle wissen, niemand wird ihn jemals bezahlen können. Niemand. Wir haben ein exponentielles Wachstum der Zinslast. Exponentielles Wachstum ist ein dermaßen absurdes Ding, das gibt es in der Natur, meines Wissens nur einmal. Das ist Krebs und das nennt man mit Recht eine Krankheit. Wir haben also ein Wirtschaftssystem, was auf recht unsinnigen Prämissen aufbaut und zum Teil auf völlig unbewiesenen Sätzen. Ich hatte neulich das Glück, war in Graz auf einem großen Musikfestival eingeladen, da ging es auch um Anarchie und auf dem Podium saß der Gründer von Attac Österreich, ein Ökonom, saß noch ein Naturwissenschaftler, ein Neurobiologe da und ja, der Österreicher sagte, also so, ja, ich bin ja kein Revolutionär, ich bin ja Demokrat, aber meine Wirtschaftsvorstellungen laufen schon auf anarchische Modelle rauf, weil anders geht es ökologisch überhaupt nicht. Und der Neurobiologe sagte, ja, sagt er, wir haben ja immer generationenlang angenommen, dass Konkurrenz das leistungsfähigste Modell sei. Wir haben lange gebraucht, bis wir irgendwo mal gesehen haben, das ist ein völlig unbewiesenes Axiom der Wirtschaftswissenschaftler. Ist überhaupt weder empirisch noch sonst wie nachgewiesen. Wir sind mittlerweile, und nicht nur die Neurobiologen, mittlerweile weiß man das ja, es ist ja sehr im Kommen, dass Kooperation in der Biologie, in der Wirtschaft unterm Strich das sehr viel effektivere Modell ist. Nur glauben wir das nicht, wir haben eine andere Religion. Ich nenne das Religion. Überall heißt es, Konkurrenz bringt die besten Ergebnisse, ja, macht die Menschen glücklich, bla bla bla. Das ist ein wenig so zur Illustration die Herangehensweise heute Abend. Erzähle noch eine dritte Geschichte, die aus meinem Studium kommt. Eine Anekdote, mein Studium liegt immerhin schon 35 Jahre zurück. In Gießen habe ich studiert und da hatten wir damals ja auch schon, da kamen schon die ersten, sage ich mal so, von der Milton Friedman-Ecke, so die Neoliberalen, die eingeseiften Yuppies, so die kleine Professur mit 28 schon hatten und an diesen ganzen Kram wirklich geglaubt haben. Und wir hatten auch so einen Professor und das war so lustig, also alles, was er erzählt hat, das stimmt doch, das ist doch alles Quatsch, stimmt doch überhaupt nicht in der Wirklichkeit. Ah, es wären auch nur Theorien. Und der wurde mal irgendwann krank und dann kam zur Vertretung ein alter emeritierter Professor, damals hieß das noch Nationalökonom, Volkswirt, und der hat seine Vorlesung übernommen und der sagte irgendwann den launischen Satz, den ich damals überhaupt nicht verstanden habe, meine Herren, wir waren damals fast nur Männer, meine Herren, Sie werden das noch erleben, dass das Unglück angefangen hat, als man aus den Bilanzfälschertricks der Buchhalter und den dummen Sprüchen der Werbefuzis eine Wissenschaft namens Betriebswirtschaft geschustert hat, die nie eine Wissenschaft war und auch nie eine sein wird, sagte er. Punkt. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich habe gesagt, der spinnt. Wenn ich jetzt 30 Jahre, wenn ich jetzt zurückblicke, dann weiß ich genau, was der gemeint hat. Es ist mir völlig klar, dass also dieses BWL-Controller-Yuppie-Denken die ganze Welt beherrscht. Ihr braucht nur die Zeitung zu lesen. Jeden Tag irgendwo findet ihr etwas, das rechnet sich nicht. Das muss man abschaffen. Leider ist es noch nicht so konsequent, dass man sagt, wir schaffen alles ab, was sich nicht rechnet. Da wäre die Bundeswehr zum Beispiel dran. Ich glaube, die Bundeswehr baut die teuersten Schulen der Welt in Afghanistan. Aber es wird überall da angesetzt, wo es den Menschen wehtut, wo es ins Humane einschneidet. Ich glaube, da brauche ich hier nicht weiter reden. Es sind ja auch Leute von Attac hier dabei. Ich glaube, wir kämpfen da alle einen gleichen Kampf. Ob das nun um Trinkwasser geht oder um Selbstverwaltung, um soziale Dienste oder um überhaupt menschlich Leben. Ich denke, das ist eine sehr ansteckende Krankheit, dieses BWL-Denken. Selbst die Nationalökonomen lassen sich anstecken und denken mittlerweile zunehmend nach diesem Muster. Und ich möchte euch das illustrieren anhand meiner ersten Lesestückchens aus Anarchie. Wobei ich auch sagen muss, ich werde viele Themen berühren, über die ich gerne eine Stunde noch reden würde. Am liebsten würde ich das ganze Buch vorlesen, aber es dauert ja ein bisschen lange. Es wird natürlich noch viele Fragen auftauchen, ob so eine Wirtschaftsform, wie wir vorschlagen, funktionieren kann. Ich werde mal schauen, wie weit ich komme. Den Rest könnt ihr dann gerne nachlesen. Ihr müsst das Buch übrigens nicht kaufen, es steht in ganz vielen Bibliotheken, da kann man es ausleihen. Und wie du sagst, der größte Teil steht auch im Internet zum Runterladen, das kostet gar nichts. Ich möchte das mal klar machen an dem Beispiel Ökologie. Ich halte das deshalb für ein ganz wichtiges Beispiel, weil ob wir nun Anarchisten sind oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ökologische Fakten, von denen sind wir alle abhängig. Auch Faschos sind von ökologischen Fakten abhängig. Auch Buddhisten, auch Anarchisten, egal wer. Die ganze Menschheit ist von ökologischen Fakten abhängig. Und das Dumme ist, dass die ökologischen Fakten die Natur von Ökonomie nichts versteht. Die ist so doof, die Natur. Die kapiert unsere Ökonomie nicht. Um das mal das Wechselspiel klarzumachen, lese ich euch mal den ersten Teil vor. Also, wenn wir ein jährliches Wirtschaftswachstum von 3% annehmen, wie es unsere Regierungen und Volkswirtschaften anstreben und viele Staaten um ein Mehrfaches übertreffen, erschreckt das nicht mal die Umweltschützer. Das klingt wenig und erscheint harmlos. Die meisten Menschen freuen sich sogar, denn Wachstum ist ja gut. Machen wir uns aber klar, was das bedeutet, so sind das nach nicht einmal 25 Jahren 100%. Also doppelt so viel Straßen, Häuser, Fabriken, Autos, Betonflächen, Kampfflugzeuge und Ferienjets am Himmel. Vielleicht auch die doppelte Zahl an Unfallopfern, Krankheitskosten, Sondermüll, Pestiziden, Ölverbrauch und Umweltschäden. Doppelte Vernichtung von Wiesen, Wäldern, Fischbeständen, Grundwasser, Atemluft. Gewiss, es bedeutet für manche vielleicht auch einen doppelten Wohlstand. Er kauft jedoch mit doppelt so viel Versicherungen, Steuern, Ärger, Kleinkrediten, Stress, Krankheit, Frust und psychosomatischen Reha-Maßnahmen. Anderswo gibt es vielleicht doppelt so viel Hungertote, aber das ist ja zum Glück weit, weit weg. Aber wir, sind wir am Ende vielleicht doppelt so glücklich? Bringt uns das alles eine Verdoppelung der Lebensqualität? Eher wohl eine halbierte. Innerhalb einer Generation läuft es auf doppelten Konsum hinaus, bezahlt mit der Verdoppelung all der Scheiße, die mit dranhängt. Das ist nicht nur teuer bezahlt, das ist unbezahlbar. Denn die Natur interessiert sich weder für unseren Wohlstand, noch für unsere Kontoauszüge oder unsere statistischen Rechentricks. Ökonomie ist ihr egal, sie kippt einfach um. Natürlich sind das nur theoretische Zahlen. Nicht alles verdoppelt oder halbiert sich. Aber wenn ich mir meinen Straßenatlas hernehme und ihn mit dem von vor 25 Jahren vergleiche, dann weiß ich, wohin die Reise geht. Wie sehr unsere falsche Ökonomie auf die Ökologie wirkt, zeigt sich auch daran, dass jede Maßnahme des Umweltschutzes, wobei für mich Umweltschutz nicht gleich Ökologie ist, des Umweltschutzes einzig und allein über die Argumentation mit Geld verwirklichbar scheint. Nur dann wird etwas unternommen, wenn es sich rechnet. Steuervorteile, Subventionen, Abschreibungen, finanzielle Anreize, Arbeitsplätze, das sind die Bonbons, die ausgelegt werden müssen, damit einiges wenigstens etwas weniger schädlich gemacht wird. Dass sich Staaten unter Strafandrohungen in Sexualpraktiken, in Ordnung auf Friedhöfen oder Bekleidungsvorschriften einmischen, erscheint uns normal. Das ist betriebswirtschaftlich auch neutrales Terrain. Dass sie aber unter Strafandrohung verbieten, dass jemand unsere Atmosphäre zerstört, ist offenbar undenkbar. Das könnte ja wirtschaftliche Verluste bedeuten. Der Staat hat keine Probleme damit, seinen Bürgern zu verbieten, ihre Abfälle in die Gosse zu entleeren, ihre Mitmenschen mit Gift umzubringen oder im Wald einen Baum zu fällen. Und er hat recht damit. Fordern dieselben Bürger jedoch, er möge doch endlich der Schwerindustrie moderne Filteranlagen zur Pflicht machen oder den Autokonzernen den Bau von sparsamen Automobilen, dann druckst er herum und lächelt verlegen. Das eine könne man doch der Industrie nicht zumuten und das andere ließe sich auf dem Markt leider nicht durchsetzen. Denn das würde der Kunde nicht hinnehmen. All das, so argumentiert der Staat, wäre doch viel besser vernünftig zu regeln, das heißt über den Markt. Durch den Handel mit Verschmutzungsrechten zum Beispiel oder steuerliche Anreize. Das ist eine abenteuerliche Argumentation. Man muss sie sich nur einmal konsequent zu Ende denken. Was wäre gewesen, wenn sich die Sexindustrie gegen die Strafverschärfung zur Kinderprostitution mit dem Argument ge gewehrt hätte, dass sich dieses auf ihrem Markt leider nicht durchsetzen ließe und von den pädophilen Freiern nicht angenommen würde? Hätte man das Gesetz dann dennoch verabschiedet, gegen alle Regeln der ökonomischen Vernunft? Oder wäre man auf die vernünftigere Lösung verfallen, nämlich die Marktlösung, zum Beispiel einen Handel mit Kinderfickrechten aufzuziehen oder dem Kindersexkunden Steuervorteile anzubieten, wenn er beim Finanzamt einen beglaubigten Nachweis über die Reduzierung seiner entsprechenden Sexualkontakte einreicht. Jeder Jurist würde mir erklären, dass dies nicht vergleichbar sei und könnte mir aus dem Stand die Begründung liefern, weil Kinderprostitution sittenwidrig und daher ein Verbrechen und deshalb verboten ist. Und genau das ist das Problem. Die Zerstörung der Atmosphäre ist weder sittenwidrig, noch ist sie ein Verbrechen und offenbar lässt sie sich nicht verbieten. Der Staat, per Grundgesetz verpflichtet, das Leben, die Unversehrtheit und die Würde seiner Bürger zu schützen, sieht sich nicht in der Lage, diese Bürger auch vor der Vergiftung ihrer Umwelt zu bewahren. Dabei ginge es ja nicht einmal um ein Verbot. Es ginge lediglich um eine Reduzierung, die technisch ohne weiteres machbar wäre, aber eben nicht wirtschaftlich. Seit man mit dem Billigflieger für 9 Euro von Frankfurt nach Mailand zum Weekend-Shopping und zurückfliegen kann, und Millionen moderner Menschen das auch tatsächlich tun, hat sich die Schadstoffproblematik der Atmosphäre dramatisch zugespitzt. Der Ausstoß von Treibhausgasen im Flugverkehr, so sagen Experten, würde sich bis 2020 mehr als verdoppeln. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass in den schicken Jets aus Kostengründen noch immer das allerdreckigste Kerosin verbrannt wird, und zwar nach wie vor steuerfrei, weil man nämlich, so sagt die Regierung, der Tourismusbranche eine Besteuerung nicht zumuten könne. Dennoch hat der Staat gehandelt. Die Antwort darauf kam spät und fiel so aus, wie zu erwarten war. Der Luftverkehr wird jetzt auch in den Handel mit Verschmutzungsrechten einbezogen. Zum Schutze des Klimas. Die Lobby der Billigfluganbieter hat gegen diese Pläne natürlich heftig protestiert und zog in Brüssel alle denkbaren juristischen Register. Ihr Argument war frappierend. Die Maßnahme könnte ein Hin- und Rückflugticket zwischen 2 und 9 Euro teurer werden lassen. Und das ließe sich beim Kunden nicht durchsetzen. Nichts macht die Diktatur der Ökonomie und die Hilflosigkeit des Umweltschutzes so augenfällig wie die Idee mit dem Handel von Verschmutzungszertifikaten. In ihr triumphiert die Denkweise von trickreichen Bilanzbuchhaltern, Börsenzockern und BWL-Fachidioten endgültig über den gesunden Menschenverstand. Es ist völlig gleichgültig, wer, wann, wo und warum das CO2 in die Atmosphäre bläst und in welchem Kassenbuch es kontiert wird. Es kommt auf die Summe an. Und die wird nicht geringer, wenn irgendwelche Menschen auf der Erdoberfläche irgendwelche Papierstückchen austauschen. Sie nimmt ohne Unterbrechung zu, weil weltweit der Wachstumsmotor brummt und immer neue Unternehmen und Maschinen geschaffen werden, die giftige Gase produzieren. Es ist ebenso gleichgültig, ob sich dieser Ausstoß um 10 oder 20 Jahre hinauszögert. Solange die globale Wirtschaftsmaschine auf Wachstum programmiert ist, wird sie nicht eher ruhen, bis das Gesamtvolumen aller erreichbaren fossilen Brennstoffe verbrannt und das in ihn gebundene Kohlendioxid freigesetzt wurde. Ob das 100 oder 200 Jahre länger dauert, spielt für die Natur überhaupt keine Rolle. Und genau um dieses Volumen geht es. Denn Mengen in dieser Dimension werden Klimaprozesse in Gang setzen, die sich über Jahrtausende auswirken, mit Folgen, die niemand abschätzen kann. Wie könnte man dem begegnen? Jeder gescheite Ökologe, egal ob radikal oder gemäßigt, würde erkennen, dass nur eine grundlegende Trendwende noch helfen könnte. Die von wirtschaftlichem Denken geprägten Umweltschützer aber, und dazu gehören auch die Grünen, verfallen auf die Idee, die Natur mit einem billigen Marketingtrick zu überlisten. Wir alle kennen diesen Trick. Jede Werbung, die mir etwas verkaufen will, verspricht mir, dass ich mächtig spare, wenn ich das betreffende Produkt kaufe. Und wenn ich 100 Produkte kaufe, spare ich 100 mal so viel. Wir alle durchschauen diesen Trick, denn wir geben am Ende einen Haufen Geld aus und wissen lediglich, dass wir bei einem anderen Produkt vielleicht noch mehr Geld ausgegeben hätten. Das ist unterm Strich aber kein Sparen, sondern eine zusätzliche Ausgabe. Hier geht es allenfalls um eine relative Einsparung im Vergleich zu einer fiktiven Ausgabe, die überhaupt nicht stattgefunden hat und die ich vielleicht auch nie vorhatte. Die Marketingstrategen hämmern mir aber ein, dass ich doch um Gottes Willen nicht so blöd, sondern clever sein soll und dass viele Geld unbedingt sparen müsste. Also kaufe ich am Ende doch. Das Problem ist nur, dass mein Portemonnaie so unglaublich blöd ist. Es hat doch partout nicht begriffen, dass ich so viel Geld gespart habe und ist trotzdem einfach leer. Die Natur ist genauso blöd. Sie weiß nämlich gar nichts davon, dass ein deutscher Elektrokonzern seine Verschmutzungsrechte an irgendeine Braunkohledreckschleuder in der Ukraine verkauft hat und dass damit ungeheuer viel CO2 eingespart wurde. Sie hat auch nicht mitbekommen, in welcher Unternehmensbilanz die Treibhausgase verbucht werden, die gerade in der Atmosphäre angekommen sind. Sie kollabiert einfach. Dabei würdigt sie, die Natur, undankbar wie sie nun mal ist, überhaupt nicht die Tatsache, dass es ohne Verschmutzungszertifikate vielleicht noch mehr Dreck gewesen wäre. Wie gesagt, die Natur ist eben doof, sie versteht wirklich überhaupt nichts von Betriebswirtschaft und frisierten Bilanzen. Ja, das war mal so zur Einführung, um klarzumachen, dass das ökonomische Denken, was eigentlich daraus resultiert, dass innerhalb einer Geldwirtschaft möglichst etwas zu optimieren, und zwar immer nur auf den Betrieb zu schauen, auf die Gewinnmaximierung dessen, dem das Kapital gehört, das auch so darzustellen, eine sehr, sehr beengte Sichtweise auf die Welt. Ich meine, früher haben wir noch Witze darüber gemacht, haben gesagt, ja, du siehst die Welt wie ein Buchhalter. Wenn du sagst, du siehst heute die Welt wie ein BWLer, ist das ein Lob. Ja, was hat stattgefunden? Wir haben ein ökonomisiertes Denken mittlerweile, was aus einer Geldwirtschaft stammt und was mittlerweile angetreten ist, unser aller Leben zu bestimmen, diese Art des Denkens. Ich glaube, besonders deutlich wird das an dem, was wir im Moment, wo so viel drüber gegackert wird, diese Krise. Ich weiß gar nicht, wo die Krise eigentlich so genau ist. Ist das überhaupt eine Krise? Also wenn ich jetzt mal ein halbes Jahr keine Zeitung gelesen hätte oder ein Dreivierteljahr oder ich hätte im Knast gesessen und komme raus und sagen, wo ist denn hier die Krise? Es ist unglaublich viel Geld verbrannt worden. Aber dieses Geld war eigentlich gar nicht real existent. Wir hatten hier eine, was heißt wir hatten? Wir haben. Wir haben eine Schicht von Leuten, die natürlich das Geld ad absurdum führen. Das Geld, was ja ursprünglich mal Tauschäquivalent sein sollte und sehr schnell, sehr leicht reich werden können. Die tun etwas, was, das ist kein Witz, das ist keine Metapher. Das war vor, ich glaube, 18 oder 17 Jahren in Deutschland an den Börsen, was da mit Swaps und Optionen und so läuft, noch als Glücksspiel verboten. Das war gar nicht erlaubt. Mit Recht. Darüber will ich jetzt aber eigentlich gar nicht so sehr reden. Ich möchte was über den Begriff Krise sagen. Also ich helfe mir da immer als naiver Journalist, der ich bin. Ich gucke immer erstmal gerne in Duden. Was bietet denn so zum Wort Krise an? Da steht Entscheidungssituation, Wende, Höhepunkt einer gefährlichen Entwicklung. Wendepunkt. Sieht irgendjemand von euch irgendwo eine Wende in der Wirtschaftspolitik? Also selbst wenn ich so in die Linke reingucke, was machen sie, was sagen sie? Ja, wir brauchen eine gerechtere Verteilung, wir haben die besseren Rezepte, die Arbeiter müssen mehr Geld haben, dann konsumieren die mehr, dann springt der Wirtschaftsmotor wieder an. Wachstum. Was für ein archaischer Gedanke. Was für ein absurder Gedanke. Was für ein krankes System, das nur dann gesund ist, wenn es jeden Tag wächst. Schrecklich. Man merkt das ja auch subjektiv. In meinem Beruf, bevor ich Schriftsteller war, ich Schriftsetzer, da hatten wir vor 20, 30 Jahren, dann konnten wir noch gemütlich arbeiten. Heute haben wir einen Arbeitsstress, ich bin ja Gott sei Dank nicht mehr im Beruf, mir tun die jungen Leute leid. Ja, jeder Mensch muss immer mehr leisten. Auf der anderen Seite gibt es andere Leute, die haben überhaupt keine Arbeit mehr, die dürfen auch nichts tun. Die sind unglücklich, die bringen sich um zum Teil aus Verzweiflung. Das ist irgendwie absurd, da kann was nicht stimmen in diesem Wirtschaftssystem. Und wenn dann sogar der Ex-Anarchist und Attackmensch Sven Giegold, der jetzt spekuliert auf einen Sitz im Europaparlament, der übrigens in Neustadt vor 20 Jahren mit uns angefangen hat in Projekten, im Radio als einziger Vertreter sagt, es ist richtig, Opel zu retten und überhaupt Automobilindustrie zu retten. Das ist eine Technologie, von der ich und viele andere sagen, in 20 Jahren wird es sie überhaupt nicht mehr geben, so eine Art Verbrennungsmotortechnologie. Das als Linker, weil damit Arbeitsplätze gerettet werden, dann sage ich mir, mein Gott, Arbeitsplätze um jeden Preis ist eigentlich eine absurde, amoralische Idee. Ich möchte es auf einen Punkt treiben. Ich gehe jetzt hart an die Grenze meiner Vergleiche, aber es ist volkswirtschaftlich völlig legitim, das zu sagen. Wenn man sagt, wir wollen Arbeitsplätze retten, hätte man genauso gut sagen müssen, 1945 die Konzentrationslager zu schließen, war eine Sünde. Da waren die SS-Wirtschaftsorganisation war eine sehr potente Organisation, dessen Arbeitsplätze vernichtet wurden. Wir können doch die Arbeitsplätze nicht vernichten. Ich will damit sagen, wie unmoralisch es werden kann, mit Arbeitsplätzen alles zu rechtfertigen. Da komme ich nachher noch drauf. Jedenfalls sehe ich nirgendwo eine Wende, ein wirkliches Umdenken, sondern es sind Reparaturbedingungen. Die Linken tun heute ihre Wahlkämpfe bekämpfen und sagen, wir sind die besseren Kapitalisten, wir wissen, wie das besser geht mit der Wirtschaft. Wir springen das wieder an. Alle sollten arbeiten. Mein Gott, was eine Horrorvorstellung. Haben wir jemals darüber nachgedacht, wie schön das Leben ohne Arbeiten wäre? Ist Arbeiten mit uns selbst weg? Sind wir alle Calvinisten? Ist Muße nicht auch was Tolles? Da will ich euch heute Abend hinbringen. Eine Vision eines völlig anderen Wirtschaftssystems, in dem Muße etwas ist, worüber man sich nicht schämen muss. Sondern sagen, eigentlich der Sinn des Lebens ist, so wenig zu arbeiten wie möglich. Und dass wir trotzdem alle super leben. Und dass wir die Arbeit gerecht verteilen. Und dass wir mit dem Rest sinnvolle Dinge lernen zu machen. Das ist eigentlich so ein bisschen meine...
Zwischenruf.
Bitte.
Wenn Arbeit sowas Geiles wäre, dann würden es die Bonzen für sich behalten.
Schöner Spruch, ja, genau. Ja. Also in meiner These ist es, die Krise, die wir haben, in diesem dudischen Sinne des Dudens keine Krise ist, wenn wir Krise als gefährliche Situation definieren, was die zweite Duden-Definition ist, dann haben wir diese Krise permanent. Und sie liegt einfach im System. Auch wenn es dem System gut geht, wenn wir Wirtschaftswachstum haben ohne Ende, ist es eine Katastrophe. Das ist die Krise. Die Krise ist eine gefährliche Situation laut Duden. Und das sehe ich. Dann haben wir eine permanente Krise. Und diese gefährliche Situation ist eigentlich im kapitalistischen in der Weise zu wirtschaften und zu denken begründet. Ja, was ist eigentlich das Schlimme am Kapitalismus? Ihr kennt wahrscheinlich alle die Theorien mit der Ausbeutung des Menschen, mit der Profitmaximierung, mit der Aneignung des Mehrwerts. Das ist alles, setze ich mal voraus, das ist ja auch eigentlich, liegt auf der Hand. Selbst wenn Marx es kompliziert ausgedrückt hat, meine Tochter hat das auch schon begriffen, das kann man auch einfach ausdrücken, das ist so naheliegend. Ich möchte aber nochmal auf was anderes hinausgehen. Es zerstört, und das ist vielleicht weniger bekannt, dass der Kapitalismus ungerecht ist, ist klar, aber er ist auch zerstörerisch. Nicht nur bei der Umwelt, das hatte ich ja eben schon in meinem Beispiel genannt, er ist auch zerstörerisch, was alles Humane angeht, alles Zwischenmenschliche, alles, was nicht in den Verwertungsprozess passt, was man nicht kaufen und verkaufen kann als Ware, Dienstleistung, Arbeit, ist eigentlich überflüssig. Es sei denn, wir machen eine Mode draus, die viel Geld kostet, die man vermarkten kann. Dann ist es im Kapitalismus wieder sehr sinnvoll. Das heißt, zwischenmenschliche Beziehungen, schöpferisch sein, in seinem Leben eine Planung einzuführen, die nicht mit 18 oder 16 anfängt im Betriebsprozess und dann früher, zu meiner Zeit war es ja noch 65, mittlerweile landen die meisten ja schon nach 40 ausgebrannt in den psychosozialen Reha-Kliniken. Am schnellsten landen dort die Manager, die Arbeitsplätze vernichten. Die werden nämlich mit 40 alle rausgeschmissen. Auch das ist wieder eine sehr interessante Sache. Ihr habt das wahrscheinlich mit dem Denjanjuk-Prozess jetzt verfolgt. Der war ja Mitglied an den Verbrennungsöfen in Auschwitz-Birkenau. Auch dort hat man das Verbrennungspersonal der Juden alle Vierteljahr in den Kreislauf einbezogen. Die wurden dann auch vergast. Ja, das heißt, die haben sich praktisch ihren eigenen Tod geschaufelt mit ihrer Arbeit. Und auch das wieder ein sehr makabrer Vergleich. Ich bringe ihn trotzdem, weil er durch seine Brutalität und Drastik sehr viel klar macht. Ich kenne persönlich zwei dieser Manager-Generationen. Einer von denen ist mittlerweile anders. Die haben jahrelang super verdient in Agenturen, die nur für die Investoren die Firmen platt gemacht haben, die Arbeitsplätze vernichtet haben. Und er war 42, da wurde er rausgeschmissen. Er war zu alt. Und dann hat er gesagt, ja, das habe ich jetzt davon. Ist nur ein Beispiel. Ihr seht, ich arbeite gerne mit Anekdoten. Ich denke, das macht das anfassbar. Und warum ist es so? Weil alles eigentlich steht unter einem Diktat. Dieses Abstraktum. Geld. Geld. Es ist vielleicht kein Geheimnis, dass die anarchistische Wirtschaftstheorie das Geld abschaffen möchte. Das klingt in den Ohren meiner Tochter zunächst mal absurd, weil sie gerne mit ihrem Taschengeld shoppen geht. Unsere Kinder sind ja fast alle mehr oder weniger, der Älteste nicht, aber der Mittlere, der ist 20, die sind ja alle sozialisiert irgendwie an mehr oder weniger, sag ich mal, libertären Strukturen. Ich will das gar nicht so hochhängen. Aber die haben ja schon miterlebt, wie solidarisches Wirtschaften auch funktionieren kann. Die meisten von uns leben, die in solchen Strukturen leben, die arbeiten, leben ja von relativ wenig Geld. Aber auch da gibt es einen schönen Ausdruck von Buchhaltern und Bilanzmenschen oder von Steuerprüfern. Wir haben zum Beispiel in unserem Projekt auch einen Steuerberater. Das ist ein sogenannter geldwerter Vorteil. Jeder, der mal eine Steuererklärung gemacht hat, weiß das. Ja? Das Tolle ist, die muss man nicht versteuern, wenn man sie nicht durch die Bücher gehen lässt. Das heißt, wir geben uns sehr viel, ohne dass das bezahlt wird. Ja? Also an Leistung, an Dienstleistung, die muss ich nicht mit Geld bezahlen. Das ist einer der Geheimnisse von einer Solidarökonomie. Und Ich möchte jetzt im zweiten Teil etwas lesen und dann kommen wir vielleicht auch schon zur Pause. Warum finden die Anarchisten eigentlich den Kapitalismus so scheiße? Warum wollen sie ihn abschaffen? Und warum findet speziell das Geld nicht gut? Dazu ein zweiter Teil aus dem Ökonomiekapitel. Ich muss dazu sagen, dieses Buch hat drei Teile, das steht da vorne drauf. Idee, Geschichte, Perspektive. Idee ist eigentlich so der erste Teil, was wollen die Anarchisten, warum wollen sie das, wie soll das funktionieren? Zweiter Teil ist die Geschichte, die fängt bei mir übrigens nicht bei Proudhon oder Goodwin oder Bakunin an, die fängt 10.000 vor Christus bei den Matriarchats in der Türkei an. Also da seht ihr auch, mein Anarchismusbegriff ist nicht ideologisch geprägt, der ist inhaltlich geprägt. Und der dritte Teil, da kriegen die Anarchisten so ein bisschen was ab, ihr Fett ab, da wird nämlich mal ein bisschen Kritik geübt an der Borniertheit und dem Sektentum, gerade besonders in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Das dickste Kapitel in diesem Buch, das dickste, ist Ökonomie. Warum? Weil mit diesem Thema eigentlich alles steht und fällt. Das zweitdickste ist Ökologie. Und das sind beides keine anarchistischen Themen, das sind Themen, die uns alle angehen. Aber das ist am schwersten zu erklären. Und aus diesem Kapitel möchte ich deswegen jetzt etwas lesen. Das erste war es im anderen Kapitel, um euch mal so ein bisschen einzunorden in diese naive, freche, anarchistische Herangehensweise, dass eine Wirtschaft völlig anders aussehen könnte. Und dass wir auch keine Angst vor solchen Bildern haben müssen und uns schämen müssen, weil wir alle so erzogen sind, je nachdem, ob wir katholisch oder islamisch oder kalvinistisch erzogen sind. Nicht wahr? Arbeit ist der Sinn des Lebens. Und alles, was Gott gefällig ist, muss wehtun. Ich fahre mit meinem Auto gegen einen Tanklastzug, der Chemikalien geladen hat, in Schleudern gerät, umkippt und ausläuft. Mit Knochenbrüchen und Quetschungen befinde ich mich im Wrack meines Wagens, halb in eine Schilderbrücke geschoben, die bedenklich ramponiert ist. Der Rettungshubschrauber bringt mich ins Krankenhaus, während die Feuerwehr den Tanklastzug birgt. Nach 2 Wochen hat eine Spezialfirma das verseuchte Erdreich ausgehoben, die Autobahnmeisterei die Schilderbrücke instand gesetzt und ein Versicherungsarzt mir lebenslange Berufsunfähigkeit attestiert. Nun bin ich Invalide. Man könnte meinen, ich hätte Pech gehabt. Nun ja, ich vielleicht. Aber alles in allem war es ein Glücksfall. Ökonomisch gesehen. Die ganze Kalamität hat nämlich das Bruttoinlandsprodukt um gut 1 Million Euro gesteigert. Und so etwas wird in jeder Volkswirtschaft unumstritten als positiv verbucht. Denn unser Wirtschaftssystem interessiert sich nicht für Fragen der Auswirkung, Sinnhaftigkeit oder Vermeidbarkeit von Aktivitäten, sondern einfach für den monetären Effekt. Es geht nicht um gut oder schlecht, sondern um Gewinn oder Verlust. Nicht auf die Bedürfnisse von Menschen kommt es an, sondern auf die Bedürfnisse von Kapitalien. Nicht Vernunft ist sein Motor, sondern Wachstum. Deshalb ist es auch überhaupt nicht unlogisch, wenn die globale Klimaerwärmung den Börsenkursen gut tut und Kriege ein gutes Investmentklima schaffen. Und wenn Ökonomen sich über beides ehrlich freuen können. Rein wirtschaftlich betrachtet, versteht sich. Mit einer Ökonomie, die eine Katastrophe als positiv verbucht, kann etwas nicht stimmen. Um sich die Verrücktheit unseres Wirtschaftssystems klarzumachen, ist es hilfreich, sich zunächst einmal ganz dumm zu stellen. Eine im positiven Sinne naive, das heißt unvoreingenommene, direkte und respektlose Herangehensweise an die so kompliziert erscheinende Welt der Ökonomie bewahrt uns vor der Tragik der Wirtschaftswissenschaftler. Sie wissen ungeheuer viel und können ungeheuer wenig. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen, meine Polemik habe ich ja schon abgelassen über die BWLer, das muss ich nicht nochmal machen. Aber diese launige Einleitung hat ihren Grund. Sie soll den Respekt vor einer Wissenschaft nehmen, die sich selbst auf den Sockel einer gewissen Heiligkeit gestellt hat und schamlos mit der Aura ihrer Allwissenheit kokettiert, obwohl sie im Grunde ratlos vor einer wirren Realität steht, nämlich dem Problem, dem Phänomen Wirtschaft. In über 200 Jahren Suchen nach den Grundprinzipien sogenannter ökonomischer Gesetze ist diese Ratlosigkeit kaum kleiner geworden. Es gab Zeiten, da vermuteten Ökonomen diese Grundgesetze der Wirtschaft in den Teepreisen, in der Goldmenge, im Kolonialbesitz, in der Sympathie, im lieben Gott, in der Arbeit oder in Steuer- und Zollpolitik. Heute starren Legionen von Fachidioten auf Statistiken, Gewinnprognosen, Staatsquoten, Börsenindizes, Performances, Bruttoinlandsprodukte, Inflationsraten, Zinsquoten, Marktpreise und Diskontsätze. Und seit neuestem lungern nun auch in Deutschland sogenannte Analysten auf den internationalen Finanzmarktplätzen herum, um in der hochbezahlten Kunst des wirtschaftspsychologischen Kaffeesatzlesens zu dilettieren. Natürlich bringt jede neue wirtschaftswissenschaftliche Schule auch ihre eigene Wirtschaftstheorie hervor, verficht sie hartnäckig und experimentiert mit Millionen lebendiger Opfer. Funktionieren tut allerdings keine. Versuchen Sie mit der Naivität doch einfach mal an einem beliebigen Beispiel. Wenn ich heute einen Euro seriös und fest verzinst anlege, sagen wir in Staatsanleihen zu 10% Verzinsung, dann könnten abzüglich einer mit 5% angenommenen jährlichen Inflationsrate nach 800 Jahren 20 Milliarden Menschen von dieser Zinsrendite prima leben. Sie brächte nämlich etwa 500 Euro pro Kopf und das jeden Tag. Für viermal mehr Menschen als heute auf der Erde leben. Von einem Euro, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Ist das nicht toll? Das ist in der Tat ausgesprochen toll. Das ist übrigens keine böswillig konstruierte Verdrehung, sondern die völlig sachlich durchgerechnete Konsequenz eines ökonomischen Grundprinzips, das heute heilig ist und von niemandem ernsthaft angezweifelt wird, dem Zins. Kluge Ökonomen werden entgegnen, dass dieser Fall ja unwahrscheinlich wäre. Das hielte keine Bank und kein Staat 800 Jahre durch. Stimmt. Und genau darum geht es. Die Zinsidee lebt von der Fiktion eines exponentiellen Wachstums. Zins und Zinseszins akkumulieren sich in atemberaubender Beschleunigung zu einer völlig absurden Vervielfachung. Sie kennen das mit dem Schachspiel mit dem einen Weizenkorn, nicht wahr? Kennt jeder diese Parabel. Sie kann auf Dauer nur funktionieren, wenn auch die Wirtschaft unendlich mitwächst. Exponentielles Wachstum aber ist nur theoretisch möglich. Weder der Mensch noch die Umwelt können sie verkraften. Es kommt in der Natur nur als Abnormität vor, zum Beispiel als unkontrollierte Wucherungen von Körperzellen. Wir nennen das Krebs und der führt zum Tod des betroffenen Körpers. Und mit Recht betrachten wir dies als eine Krankheit. Das Absurde an der Zinsidee ist im Frühstadium nicht auffällig und schwer erkennbar, wird erst deutlich, wenn wir weit genug vorausdenken. Daher das Beispiel mit dem 800-jährigen Festgeld. Absurd ist nicht das Beispiel, sondern die Wertvorstellung, auf denen es fußt. Das führt dann etwa zu dem Zustand, dass jedes Baby in unserem Land schon mit jenen annähernd 30.000 Euro Schulden zur Welt kommt, die auch wir alle genauso auf dem Buckel haben, weil Staat, Länder und Gemeinden jedes Jahr neue Schulden machen, mit denen sie die Zinsen der Schulden der vorigen Jahre bezahlt werden müssen und so weiter. Ich darf kleine Klammer machen, das Buch ist jetzt 2 Jahre alt. Mittlerweile sind es schon 50.000 nach Merkels Füllhorn. Also da kommt man mit dem Drucken gar nicht mehr mit. Mittlerweile ist der Zins- und Schuldendienst im Bundeshaushalt fast doppelt so hoch wie der riesige Verteidigungsetat. Die Bürger eines der reichsten Länder dieser Erde sind eigentlich total, rechnerisch total verarmt. Ist das nicht absurd? Ebenso absurd ist die Ideologie, die hinter diesen Beispielen steckt. Verzinsung, Wachstum, Wirtschaftsspekulation und der Traum vom arbeitslosen Einkommen sind heilige Ikonen unserer Wirtschaftsreligion. Im Grunde glauben alle Spekulanten und sogar einige Ökonomen an die alberne Idee, Reichtum, was sie übrigens mit Glück und Wohlstand gleichsetzen, könnte letztlich aus sich heraus und von selbst entstehen. Angeblich arbeiten nicht Menschen, sondern das Geld. Eine ganze Generation von ahnungslosen Hobbyspekulanten und ausgebufften Yuppies fährt auf die Zeitgeistmode jenes dümmlichen American Dream Version 2 ab, der da besagt, wir alle könnten auf Kosten anderer Millionär werden. Ich muss gar nicht sonderlich naiv sein, um auf einen Blick zu erkennen, dass das selbstverständlich nicht geht. Weder können 20 Milliarden Menschen vom Zinsertrag eines Euro leben, noch alle Menschen von der Börsenspekulation, weil es sich um reine Fantasiewerte handelt. Denn hinter jedem Spekulationsgewinn an sich steht ja erstmal nichts Reales. Irgendjemand muss schließlich irgendwo, irgendwann dafür arbeiten, um Waren, Werte oder Dienstleistungen zu erzeugen. Absahnen können natürlich immer nur wenige und niemals alle, sonst funktioniert dieses System nicht. Das ist nicht anders als beim Schneeballsystem, wo auch nur die Cleveren in der ersten Reihe reich werden und alle anderen die Zeche bezahlen müssen. Weswegen es übrigens mit Fug und Recht als kriminell angesehen wird. Und weswegen ich persönlich auch gar keine viele Krokodilstränen habe von all den Leuten, die sich von der Telekom haben belabern lassen, um ihr Geld da rein in der Telekom zu verbrennen. Aber trotzdem leben heute ganze Konzerne, Branchen und Klassen von nichts anderem als von Spekulationsgewinn und Zinsertrag. Geld kaufen und verkaufen, Werte hin und her schieben, ist das größte Geschäft aller Zeiten. Aber auch ganz normale Finanzgeschäfte scheinen sich noch immer zu lohnen. Das Versicherungs- und Bankgewerbe weiß inzwischen kaum mehr, wohin mit dem ganzen Geld. Ihm gehört immer mehr Boden mit allem, was draufsteht. Dabei geht es schon längst nicht mehr um Geldanlagen oder Zinsen für verliehenes Kapital. Mittlerweile greift eine ganz perfide Art von Glücksspiel mit dem Elend von Menschen, dem Schicksal ganzer Regionen oder den Krisen industrieller Branchen um sich. Swaps, Derivate und Optionen heißen die neuen Seifenblasen der Spekulationszocker. In ihrem Gefolge entstehen neue Buchgelder, ohne realen Gegenwert, die in Deutschland noch vor kurzem juristisch wie nicht einklagbare Wettschulden behandelt wurden. Seit sie jedoch an den Börsen zugelassen werden, beherrschen sie die Finanzmärkte und haben dazu beigetragen, dass auf der Welt, rechnerisch, 30 bis 50 Mal mehr sogenanntes Geld im Umlauf ist, als reale Werte existieren. Sie sehen, das Buch habe ich vor der Krise geschrieben, aber genau das ist die Blase, die geplatzt ist in der Krise. An anderer Stelle habe ich mich auch als Prophet betätigt, ich will da gar nicht stolz sein, viele andere haben das auch getan, es war nicht schwer. Professionelle Finanzjongleure verdienen so binnen Minuten schon mal ein paar Millionen Dollar. Sie sind faktisch mächtiger als Regierungen und Notenbanken. Niemand hat sie jedoch gewählt und niemand kann sie kontrollieren. Sie bewegen innerhalb weniger Stunden Geldbeträge, für deren Bewilligung ein Parlament eine halbe Legislaturperiode braucht. Natürlich bleiben da inflationshemmende Stützkäufe der Notenbanken relativ wirkungslos. Und der normal arbeitende Mensch erwacht dann eines Morgens, liest in der Zeitung, dass seine Währung über Nacht mal eben 10-20% an Wert verloren hat und wundert sich, wo er doch immer so fleißig gearbeitet hat. Ich darf diesem Bonmot noch hinzufügen, Sie sehen, die Satire ist nie so stark wie die Realität. Ich könnte jetzt noch schreiben, er wacht morgens auf und seine Bank ist nicht mehr da. All das ist keine Fiktion, das ist die traurige Realität. Wer Arbeiten produziert, macht nicht das Geschäft, sondern derjenige, der unproduktiv spekuliert, kauft und verkauft. Na bitte, es funktioniert doch, sagen die Anhänger dieser Idee. Meine Naivität sagt mir indes, dass eine Wirtschaft aus solcher Grundlage keine Perspektive hat und nicht auf Dauer funktionieren kann. Sie funktioniert nur für eine bestimmte Zeit und nur in begrenzten Gebieten. Sie funktioniert nur für wenige und immer auf Kosten anderer Menschen, die die Zeche solcher künstlichen Gewinne bezahlen müssen. Und das auch nur können, solange die Wirtschaft wächst. Deshalb ist Wachstum ein solch heiliger Bestandteil im ökonomischen Glaubenskanon. Und wenn ich noch einen Satz anschließen darf, der an dieser Stelle hier jetzt nicht steht. Auch wir sind natürlich Täter und Opfer zugleich. Wenn man sich überlegt, und ich habe sehr lange in der dritten Welt gelebt, dass wenn wir als Arbeitnehmer auf die Straße gehen, als Gewerkschafter oder als Attackmensch oder überhaupt als Mensch, der sich wehrt, uns geht es dreckiger, dann geht es uns immer noch relativ gut. Weil unser Wohlstand wird wiederum erkauft mit Menschen, die nun wirklich nichts haben. Wenn wir den Kapitalismus kritisieren, dann wird oft eins vergessen, gerade besonders in der Linken. Da darf ich auch mal, ich meine, ich bin auch sehr anarchismuskritisch, das wissen vielleicht viele, die mich näher kennen. Ich bin nicht jetzt einer, der die Anarchisten in meinen siebten Himmel hochjubelt, aber in einem muss ich natürlich sehr, sehr recht geben, auch historisch. Sie haben sehr früh erkannt, dass der Kapitalismus zwei Ausprägungen hat. Es gibt nämlich einen Privatkapitalismus, einen Staatskapitalismus. Nach unserer Meinung war der sogenannte Sozialismus niemals ein wirklicher Sozialismus, es war ein Staatskapitalismus. Der ist zwar heute dort ausgestorben, aber wenn ihr Zeitung lest und Nachrichten hört, wir kriegen wieder einen Staatskapitalismus durch die Hintertür. Denn wenn nämlich unsere Eliten, ihr kennt ja diese Eliten, diese Manager, diese im Fernsehen, da riecht es immer nach Führungskräfteschweiß, ne? Wenn man da nur den Fernseher anmacht, kommt so richtig rüber, wenn die was in den Sand setzen, wer rettet das heute? Der Staat. Ja, ist Wahnsinn. Sie haben immer gesagt, Milton Friedman, die ganze Theorie, der Staat soll sich gefälligst raushalten. Manche Anarchisten haben damals gejubelt, weil er den Staat kritisiert hat, was natürlich sehr kurzsichtig war. Die Wirtschaft kann das am allerbesten. Und wenn die Wirtschaft den Zug gegen die Wand fährt, dann muss plötzlich der Staat, also wir, der Steuerzahler, das wieder rausholen. Der Unterschied zwischen Staats- und Privatkapitalismus war eigentlich die Rolle, die der Markt da drin spielt oder spielen sollte. Und wenn man sich das theoretisch überlegt, klingt das ja eigentlich super. klingt ja eigentlich super, dass man sagt, naja, die Bedürfnisse des Menschen regeln sich nach der Nachfrage. Und was der Mensch nicht braucht, das wird auf dem Markt auch nicht erscheinen. Und umgekehrt, auf dem Markt ist alles das, was der Mensch braucht. Klingt erstmal super. Aber wenn wir alle mal ein bisschen nachdenken, es ist eine absolut, eine dermaßen dreiste Lüge. Ich kann das deshalb auch sagen, weil ich nämlich in meinem Leben einige Jahre in der Werbung gearbeitet habe. In einer Werbeagentur. Ich war da Senior Creative Director. Wir haben also gelogen, dass ich die Balken bogen. Wir haben also wirklich Bedürfnisse hergestellt, die niemand braucht. Ja, wenn das wäre, bräuchte es keine Werbung geben. Das ist eigentlich der überflüssigste Beruf auf der Erde. Ja, ich meine, von den 100%, die für Werbung verbraten werden, das sind Milliarden, das sind auch das ganze Papier, was jeden Tag bei euch im Briefkasten steckt, wenn ihr nicht so einen Aufkleber habt, ihr wollt keine Werbung. Das ist eigentlich überflüssig. Das könnte man auf 5% runterfahren von sinnvollen Dingen, für die man werben könnte. Dieser Markt ist eine Fiktion und dieser Markt ist eigentlich nur da, um einer der größten Fehler des Kapitalismus zu kaschieren, dass er nämlich nicht schafft, und das ist jetzt mal zum Thema Leistungsfähigkeit, dass er eben nicht schafft, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Er muss künstliche Verknappung herbringen. Ja? Ich sagte ja eben schon, ich und 5, 6 Kollegen, die wir alle studiert haben, Landwirtschaft und auch alle so irgendwie aus der anarchischen Ecke kamen, wir wissen alle, man könnte natürlich die Menschheit ernähren, aber es wird erstens nicht gewollt und zweitens, um die Verknappung zu regulieren, ist der Markt da. Wer Geld hat, darf essen, wer keins hat, darf keins essen, der fällt durch. Pech gehabt. Von daher denke ich, brauchen wir, wenn wir eine Vision, eine Utopie haben, und das wird der zweite Teil meines Abends sein, da geht es jetzt um utopische Modelle, A, ganz groß, und B, unser kleines Modell, was natürlich im Kapitalismus ist, ist nicht das, ich erkläre das noch, warum ich das vorstelle, dass wir eigentlich heute eine völlige Kehrtwende brauchen. Wir brauchen keine Wirtschaftsmodelle, auch keine Linken, die sagen, wie bringen wir den Wachstumsmotor wieder zum Laufen, damit wir wieder Arbeitsplätze haben. Wir brauchen Schrumpfungsmodelle. Das ist meine Botschaft für heute Abend. Wir brauchen Modelle, in denen wir diesen wahnsinnigen Wirtschaftsapparat runterfahren können. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Ohne dass wir leiden, ohne dass wir weniger Lebensqualität haben, wir haben sogar mehr Lebensqualität.
Soweit hast du Wasser für heute. Wie dies alles umzusetzen ist, hört ihr in dieser Sendereihe am 28. Oktober 2009 oder schon jetzt im Internet. Wie ich eingangs schon sagte, geht auf freie-radios.net und dort ins Archiv. Wenn ihr die Sendereihe Quergestreif eingebt, findet ihr auch den zweiten Teil schon vor seiner Ausstrahlung hier im Radio.
Komm rüber, Schwester, du bist nicht allein. Komm rüber, Mutter, wir sind auf deiner Seite. Komm rüber, Alter, wir wollen das Gleiche. Augsburg, München, Frankfurt, Saarbrücken, es sind überall dieselben, die uns unterdrücken. In jeder Stadt und in jedem Land. Mach ne Faust aus deiner Hand.
Mach ne Faust aus deiner Hand. Keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand.
Ups, da bin ich mir doch gleich in meiner ersten Sendung selbst untreu geworden. Eigentlich wollte ich ja keine GEMA-Musik mehr spielen. Dieses Lied drückt für mich aber aus, was Horst Stohwasser Lebensphilosophie war. Nicht nur sein Buch Anarchie, Idee, Geschichte, Perspektiven, aus dem er hier las und das übrigens lange auf der Liste der besten Sachbücher zu finden war, sondern auch sein Buch Leben ohne Chef und Staat fordert genau dies. Keine Macht für niemand. Es ist so schwierig, im Radio URLs, Adressen oder ISBN-Nummern zu verbreiten. Wer also mehr über Horst Stohwasser und sein Werk wissen möchte, wer keine Lust hat, gleich sein ganzes Buch über Anarchie zu lesen, sondern nur wissen will, wo er oder sie Auszüge daraus findet oder andere seiner Bücher herunterladen kann, der meldet einfach an tina@radio-quer.de. Ist einfach, oder? Ich sag's nochmal, tina@radio-quer.de. Natürlich hilft wie immer auch eine Suchmaschine deiner ihrer Wahl. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche noch einen wunderschönen Tag.